Der heutige Predigttext kommt wieder aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11. Wir fahren fort, wo wir zuletzt aufgehört haben. Hebräer 11, Vers 21. Wir wollen sehen, wie Jakobs Glaube zu unserem Vorbild werden kann. Hebräer 11, Vers 21. Hört auf das Wort Gottes. Durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Noch einmal, durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Und wir wollen dich bitten, dass du uns bereit machst zu hören, mit der Bereitschaft auch zum Gehorsam, zur Nachfolge. Und wir bitten dich, dass du uns verstehen lässt, was wir hier lernen sollen. Öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Erinnert ihr euch noch, warum der Autor dieses Briefes uns durch diese Galerie der Glaubensvorbilder führt? Das ist wichtig zu wissen, warum uns diese Vorbilder des Glaubens eben gezeigt werden. Was für ein Ziel verfolgt der Autor damit? Wenn wir das Ziel eines Weges kennen, dann gehen wir den Weg ganz anders, als wenn wir ohne Ziel und Absicht einfach losgehen. Wenn der Weg beschwerlich wird und Widerstände kommen, dann können wir diese viel besser ertragen oder auch überwinden, wenn wir das gute Ziel im Blick haben. Wir hatten einmal, als unsere Kinder noch ziemlich klein waren, haben wir als Familie eine Bergwanderung unternommen. Ich wollte das zuerst eigentlich nur auf die Göschener Alb in eine Berghütte wandern, wo wir übernachten wollten dann. Und der Weg war sehr steil und es gab viele Hindernisse. Und eigentlich, das merkte ich erst, als wir dann unterwegs waren, eigentlich war dieser Weg zu streng für unsere kleinen Kinder. Es war eine Überforderung. Aber es ging trotzdem gut. Es gab eine entscheidende Hilfe für diesen gemeinsamen Weg, auf den wir uns gemacht hatten. Die Berghütte, wo wir dann eben nach diesem Aufstieg übernachten wollten und essen wollten, diese Hütte wurde immer wieder sichtbar unterwegs. Immer wieder erschien sie so zwischen Bäumen oder zwischen Hügeln, wenn wir ein Stück gegangen waren. Und immer wurde sie etwas größer, etwas besser sichtbar. Und ich konnte den Kindern sagen, seht ihr, da gehen wir hin. Sie ist schon näher gekommen. Und dann haben sie geschaut nach oben und sie haben Mut gefasst, weiterzugehen, diesen steilen Weg. Und sie wussten, ja, da werden wir dann ankommen und da werden wir zu Abend essen und dann übernachten wir in dieser Hütte und das ist ein Abenteuer. Und dieser Blick nach vorne, immer wieder das Ziel zu sehen unterwegs und es immer auch ein wenig besser zu sehen, das hat ihnen Mut gemacht, diesen Berg hochzuklettern. Und so haben wir das dann am Ende auch recht gut geschafft. Und genauso oder in ähnlicher Weise ermutigt uns der Schreiber des Hebräerbriefes. Wenn wir etwas zurückgehen vor das 11. Kapitel, da finden wir einen Grund, warum er uns nachher dann das 11. Kapitel oder diese Glaubensvorbilder zeigt. In Kapitel 10, Vers 36, da schreibt er, Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Und weiter sagt er dann, dazu braucht ihr Glauben. Einen solchen Glauben, wie ihn die Väter hatten. Und dann zeigt er uns, wie die Väter im Glauben eben nach vorne blicken. Das ist eines der Hauptsachen im 11. Kapitel des Hebräerbriefes, zu zeigen, wie diese Väter aus dem Alten Testament nach vorne blicken und dadurch Hoffnung schöpfen. Besonders über die Nachkommen von Abraham sagt er dann in Vers 13, Kapitel 11, sagt er, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen noch nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Auch Jakob ist einer, der in diesem Glauben nach vorne blickt und darum seine Söhne und vor allem seine Enkel segnete, im Blick auf das, was kommt. Der Apostel gibt uns in diesem kurzen Vers 21 eigentlich nur eine Momentaufnahme von Jakob und von seinem Glauben. Aber wir sollen durch dieses Bild angeregt werden, an die Umstände zu denken, in denen er, Jakob, glaubend segnete. Und wir sollen in das ganze Leben Jakobs schauen. Wenn wir so diesen Jakob von Vers 21 hier uns vor Augen halten, dann sollen wir von da zurückgehen und sein Leben einmal uns in Erinnerung rufen. Und da können wir uns fragen oder werden wir uns sicherlich fragen, was ist daran denn wichtig, dass es heißt, dass Jakob seine Enkel sterbend segnete? Woran erinnert diese Erwähnung, dass er sich zur Anbetung auf seinen Stab stützen musste? Wie ist Jakob überhaupt zu diesem zuversichtlichen Glauben gekommen? Und wie ist sein Glaube gewachsen? Ja, wenn wir zurückschauen in Jakobs Leben, da können wir sehen, dass in seiner Jugend Jakob eine Motivation zeigte, eine Haltung, die wir uns nicht zum Vorbild nehmen wollen. Schon sein Name zeigt an, wie er ins Leben hineinkam und was ihn lange Jahre dann charakterisierte. Er hieß Jakob, weil er seinen Bruder bei der Geburt zuvorkommen wollte, seinem Zwillingsbruder. Als die Geburt stattfand, da wollte er ihn an der Ferse festhalten, um nach vorne zu kommen, ihn zurückzuziehen. Der Name Jakob heißt so etwas Ähnliches wie Fersenhalter. Und das wurde bei den alten Israeliten zu einem Synonym für einen Betrüger. Später betrog Jakob ja auch seinen Vater und seinen Bruder Esau, um den Segen des Erstgeborenen an sich zu reißen. Wenn wir Jakobs junges Leben anschauen, dann scheint es wohl so, dass er gläubig war. Er wollte mit Gott leben, er wollte seinen Segen. Aber sein Streben nach Fortschritt war geprägt von der Durchsetzung seiner eigenen Vorstellungen. Mit allen Mitteln und aus eigener Kraft. Es gibt immer wieder Hinweise darauf, wenn wir seine Lebensgeschichte anschauen. Als Gott ihm zum Beispiel auf seiner Reise, als er da auszog aus seinem Vaterhaus, unter anderem auch auf der Flucht vor Esau, da kam er an einen Ort, der dann Bethel genannt wurde später. Und an diesem Ort ist ihm Gott begegnet. Und dann sagte er anschließend an diese Begegnung mit Gott, sagte er, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt, und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll dann ein Haus Gottes werden. Und alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. Ich denke, wenn wir genau hinhören hier, dann klingt das fast ein wenig wie ein Handel mit Gott. Wenn du meine Wege segnest, dann werde ich dich anbeten und dir dienen. Das ist die Bedingung. Und er ging weiter und dann arbeitete er treu für seinen Onkel Laban. Und er arbeitete 7 Jahre für Lea, die älteste Tochter, die er ja eigentlich nicht wollte. Und dann weitere 7 Jahre für Rachel. Und er arbeitete hart, um sich eine eigene Herde Schafe zu züchten. Und dabei wendete er ganz geschickt Zuchtmethoden an, um möglichst viele Tiere von Labans Herde für sich abzuzweigen. Sicher, es ist Gott, der ihm all das gegeben hat. Seinen Platz in Labans Familie, seine Frauen, seinen Erfolg als Schafzüchter, seine Söhne. Aber auf Jakobs Seite ist immer sein eigenes Streben und sein eigenes Wirken im Vordergrund. Es sieht aus, als wolle er Gott aus seiner Kraft dazu bringen, ihn zu segnen. Und diese Haltung Jakobs kommt dann am deutlichsten zum Ausdruck in dem Erlebnis, das er auf dem Rückweg zu seinem Vaterhaus hat. Auf dem Rückweg, da bereitet er sich vor, seinem Bruder Esau zu begegnen, der ihm entgegenzieht und den er fürchtet. Esau hatte ja geschworen, dass er Jakob töten will, weil er ihn betrogen hatte. Und als Jakob sich also in der Nacht davor zurückzieht, um zu beten, begegnet ihm Gott in Gestalt eines Engels. Und dieser Engel ringt mit Jakob. Er kämpft mit Jakob, er will ihn zurückhalten. Und da heißt es, er konnte ihn nicht überwältigen, ohne ihm die Hüfte zu verrenken. Da sehen wir, was für eine Energie aus eigener Kraft Jakob antreibt. Immer vorwärts, mit voller Kraft, auf meinem Weg, meinem Ziel entgegen. Wer sich ihm entgegenstellt, wird bekämpft, selbst wenn es ein Engel Gottes ist. Nach diesem Kampf bekommt Jakob den Namen Israel. Das bedeutet der Mann, der mit Gott kämpft. Und das ist nicht unbedingt eine Auszeichnung für Jakob. Aber Jakob bekommt auch ein besonderes Zeichen Gottes, das ihn für den Rest seines Lebens lehren wird. Ein kaputtes Hüftgelenk. Die Hüfte ist bei den alten Hebräern ein Sinnbild für die Kraft des Mannes. Die Manneskraft, das ist in der Hüfte. Die verrenkte Hüfte Jakobs steht nun bildlich für seine gebrochene eigene Kraft. Gott hat Jakob auf diese harte, spürbare Weise gezeigt, nicht deine Kraft, sondern meine ist es, die dich zu dem Ziel bringt, das ich für dich gedacht habe. Jakob macht sofort nach diesem Erlebnis mit seiner verrenkten Hüfte entsprechende Erfahrungen. Zuerst begegnet er seinem Bruder Esau und versöhnt sich mit ihm. Esau ist schon versöhnlich gestimmt, bevor sie sich begegnen. Offenbar hat Gott an ihm gewirkt. Und Gott hat an beiden gewirkt. Und ganz sicher war Jakob durch diese seine Schwächung gelehrt worden, seinem Bruder nun demütig als Diener zu begegnen. Er hat sich ihm als Diener angeboten und bat ihn um Vergebung für das, was er ihm angetan hatte. Nachdem er ihn vorher betrogen hat, wollte er ihn jetzt beschenken. Und ganz sicher war diese Schwächung auch etwas, das Jakob für den Rest seines Lebens in Gottes Abhängigkeit hielt. Sie lehrte ihn, seine eigene Schwachheit zu erkennen und einzig aus Gottes Kraft zu leben. So wie auch der Apostel Paulus, der ja Ähnliches von sich bekennt. Wenn wir nachlesen im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 7 und folgende. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessentwillen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Ich glaube, dass der Schreiber des Hebräerbriefes diese Sache auch im Blick hat und dass er aus diesem Grund das herausstreicht oder hervorhebt, dass Jakob am Ende seines Lebens anbetet, während er auf seinen Stab gestützt ist. Sein Glaube, durch den er seine Söhne und Enkel segnete, das war ein gereifter Glaube. Er war aber nicht dadurch reif geworden, weil er etwa ein starker, unerschütterlicher Glaube an sich selbst war, sondern weil er durch die Erkenntnis der eigenen Schwachheit und Abhängigkeit von Gott gereift war. Und dieser Aspekt des Glaubens sollte auch unser Leben prägen. Wir werden das umso besser verstehen, je älter wir werden, denke ich. Ist es nicht so? Als junge Christen wollen wir einen starken Glauben haben, der Felsen versetzen kann, der alle Hindernisse überwinden kann und Situationen verändern kann. Wir wünschen uns einen großen Glauben, der uns innerlich stark und unbesiegbar fühlen lässt, vor nichts mehr Angst haben zu müssen. Wenn unser Glaube aber gereift ist, dann sieht es etwas anders aus. Wir erkennen mehr und mehr, dass Gott uns an dem Punkt haben will, wo wir einfach unsere Schwachheit erkennen und uns auf ihn stützen. So wie Paulus gesagt hat, sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Ein so gestalteter Glaube, der kann nicht gemacht werden. Wir können keine geistlichen Methoden oder Tricks anwenden, um einen stärkeren Glauben zu kreieren, zu schaffen in uns. Dieser Glaube kann nur wachsen durch das stetige Leben und Bleiben in der Abhängigkeit Gottes. Und oft gibt Gott uns dazu einen solchen Stachel für unser Fleisch, wie es Paulus hatte. Wir wissen nicht, was das bei Paulus war. Bei Jakob war es die verrenkte Hüfte, die geschwächte Kraft des Mannes. Jakob hat Gott gefallen durch seinen Glauben. Sein Körper war am Ende. Jakob war am Sterben und er konnte sich nur noch mit Hilfe eines Stabes aufrechterhalten. Aber sein Glaube war viel lebendiger als damals, als er als junger und starker Mann eine steile Karriere machte. Nun sollten wir uns auch noch Gedanken machen über den Fokus, über die Blickrichtung von Jakobs Glauben. Es heißt hier nicht mehr, als dass er durch Glauben seine Enkel, die Söhne Josefs, segnete, im Vers 21. Die anderen Söhne, die er auch segnete, die werden hier nicht erwähnt. Ich glaube, das ist nicht zufällig. Jakob sagt, bevor er sie segnet, dass er nicht geglaubt hätte, dass er sie noch sehen werde. Er hatte ja geglaubt, dass Josef tot ist. Und so hätte er ja auch keine Nachkommen zeugen können. Und darum sind diese beiden Söhne Josefs ein besonderes Zeichen dafür, dass Gott Wege führt, die wir nie erwarten oder uns ausdenken würden. Es zeigt, dass Gott nicht nur Totgeglaubte wiederbringen kann, sondern es ist auch ein Hinweis, dass er aus den Toten auferweckt. Er hat Josef durch den Sklavendienst und durch Leiden im Gefängnis geführt und ihn dann zum höchsten Mann in Ägypten gemacht, der seine Brüder mit dem Reichtum Ägyptens versorgt, um ihn zu einem Typus für Christus zu machen, ein Vorbild für Christus. Christus ist vom Thron Gottes herabgestiegen und hat Sklavendienst getan. Er hat für uns gelitten, um uns schließlich mit seinen himmlischen Schätzen zu versorgen. Im Blick auf diesen zukünftigen Segen des Christus segnet Jakob die Söhne Josefs. Jakob war selber bereits am Sterben. Das heißt, dass er sterbend seine Enkel segnete. Aber er wusste, mit meinem Tod, da ist es nicht vorbei. Und auch mit Josefs Tod nicht. Der Segen, den er für seine Enkel aussprach, war ein Vorausschauen auf das Leben in dem Land, das Gott seinen Nachkommen versprochen hat. Er sprach den Segen im Vertrauen aus, dass Gott sein Versprechen erfüllen wird. So wie er alles erfüllt hat, was er Jakob für sein Leben versprochen hatte. Und mit dem versprochenen Land, für das er sie segnete, meinte er nicht den Flecken Land, der Kanaan hieß und später Israel genannt wurde. Er sprach von dem himmlischen Vaterland. Denn es heißt ja von ihm als Nachkomme Abrahams auch, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien, in diesem irdischen Land. Denn die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von welchem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem besseren, nach dem himmlischen Vaterland. Im Glauben schaute Jakob über das Irdische hinaus. Er erwartete ein himmlisches Heimatland. Und mehr noch, auch die Nachkommen seines Vaters Abraham waren nicht irdische Nachkommen, sondern himmlische, geistliche. Vielleicht sehen wir schon einen Hinweis darauf, indem Mose berichtet, dass Jakob dem jüngeren Sohn Josefs Ephraim den größeren Segen gegeben hat. Ephraim ist der Stamm Israels, der schließlich zuerst deportiert wurde und der sich zuerst und auch vollkommen unter den Heiden aufgelöst hat. Der Stamm Ephraim wurde vollkommen unter die Heiden zerstreut und tauchte nicht mehr auf. Aber er hatte doch einen Segen versprochen bekommen, dieser Stamm Ephraim. Aber indem schließlich die Heiden durch Christus zu Gottes Volk dazugekommen sind, hat sich diese Verheißung für Ephraim erfüllt. In der Offenbarung, wo uns ein Einblick gegeben wird in den Himmel, wo wir die Gläubigen sehen, wie sie Gott anbeten und wo das Volk Gottes auch aufgezählt wird nach seinen Stämmen, da wird der Stamm Ephraim nicht genannt. Dafür werden aber die Heiden auch genannt und gezeigt. Hat Jakob durch den Glauben das alles vorausgesehen oder gewusst? Wahrscheinlich nicht. Aber er hatte die Verheißungen Gottes, die er seinem Vater, seinem Großvater Abraham, seinem Vater Isaac und ihm gegeben hatte. Dass er ihnen eine unzählbare Schar von Nachkommen geben werde, die in seinem Reich leben werden. Und darum konnte er im Glauben seine Enkel segnen, weil er wusste, dass Gott an ihnen und an ihren Nachfahren erfüllen werde, was er versprochen hat. Das sieht der Glaube, der Jakob in Jakob gewachsen ist. Der Glaube sieht, was noch nicht da ist. Es ist ein Glaube, der nicht allein im Kopf Jakobs sitzt. Es ist nicht ein rein intellektueller Glaube, der bestimmte Zusammenhänge verstanden hat. Es ist ein Glaube, der durch Gottes Wirken in Jakobs Leben Fuß gefasst hat. Durch Gottes Wirken, das ihm gezeigt hat, Gott sucht nicht starke, große Männer, die große Taten zustande bringen. Er sucht Männer und Frauen, die ihre Unwürdigkeit und Schwachheit erkennen und Gottes Kraft im versprochenen Christus suchen. Diesen Glauben sollten wir haben. Der alte, sterbende Jakob, der mit verrenkter Hüfte mühsam auf seinen Stab gestützt, anbetet und seine Nachkommen segnet, ist ein Bild für unsere Wirklichkeit und für einen solchen Glauben, der sich uns einprägen sollte. Nehmt das mit nach Hause. Als Gläubige sind wir in einem eben solchen Zustand. Wir sind Sterbende. Unser irdisches Leben und unsere irdische Kraft ist nichts. Sie wird schnell vergehen. Sie bietet keine wirkliche Hoffnung. Je mehr wir das erkennen, umso mehr können wir uns auf das Wichtige ausrichten. Vielleicht hast du auch eine verrenkte Hüfte, bildlich gesprochen. Oder etwas, das, wie Paulus es ausdrückt, ein Stachel in deinem Fleisch ist. Es ist nicht leicht für dich, damit zu leben. Du magst beten, dass Gott diese Sache aus deinem Leben wegnimmt. Aber vielleicht wird er es nicht tun, weil er dich wie Paulus oder wie Jakob mit Größerem beschenken will. Weil er deinen Glauben stärken will, dass er, so wie Jakobs Glaube, nicht allein für sich selber eine schöne Zukunft erwartet, sondern auch ein Segen für die geistlichen Nachkommen ist. Auf jeden Fall wird der Glaube, der durch eine verrenkte Hüfte gewachsen ist und gestärkt ist, in die richtige Richtung gelenkt werden. So dass wir mit dem Apostel sagen können, sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Und dieser Glaube wird unsere Blickrichtung verändern, so dass wir die Weisung des Apostels befolgen und verstehen, die wir auch gelesen haben am Anfang des Gottesdienstes, Kolosser 3, Vers 1 bis 4. Wenn wir nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Amen.